Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Mascha Drost am Mikrofon herzlich willkommen. Vor genau 90 Jahren ging es erst an der amerikanischen Börse abwärts, dann im ganzen Land. Und infolge der sich anschließenden Wirtschaftskrise machten sich unzählige Arbeiter, Landarbeiter, Farmer aus dem Osten auf nach Kalifornien. Angelockt durch angeblich gut bezahlte Arbeit, dann aber ausgebeutet und verfolgt. Ein American Nightmare statt des erhofften American Dream. John Steinbeck hat das Schicksal tausender exemplarisch anhand einer Familie erzählt in seinem Roman »Die Früchte des Zorns«. Und der wurde als derart brisant angesehen, dass man ihn öffentlich verbrannte und zeitweilig sogar verbot. Den Pulitzerpreis hat Steinbeck dafür dennoch erhalten und später sogar den Nobelpreis. Es entstanden Songs nach diesem Roman, ein Film und ein Theaterstück. Und das hatte gestern in Zürich Premiere.
Selten gerät man auf solch beklemmende Art in den Sog eines hoffnungs- und trostlosen Geschehens wie in Christopher Rübings ebenso fantasievoller wie aufstörender Inszenierung von Steinbecks großem Roman über die Todsünde der Armut. Rübing hat das detailreiche 500-seitige Epos um den unaufhaltsamen Abstieg einer Bauernfamilie auf Schlüsselstellen kondensiert und mit großer Raffinesse dramaturgisch in Schwung versetzt. Der Dreh? Die Aufspaltung der Figuren in zwei Gruppen. Im Mittelpunkt die kleine Bauernfamilie Jode, die sich auf den vertrocknenden Feldern Oklahomas klaglos fast zu Tode schuftet, den Gewalten einer unbarmherzigen Natur unterworfen.
Am grauen Himmel erschien eine rote Sonne, eine verschwommene rote Scheibe, die wenig Licht gab. Und als der Tag vorrückte, wurde aus der Dämmerung wieder Dunkelheit und der Wind heulte über das gefallene Korn hinweg.
Auf der anderen Seite steht die sogenannte Gucci-Gang, eine unbestimmbare Entourage von unerwünschten Beratern, mondän gestylten Vermittlern und skrupellosen Mediatoren, die sie antreiben und förmlich vor sich hertreiben. Die einen, besessen von der Hoffnung auf eine gute Ernte, die es noch nie gab, in tristem Bleigrau, förmlich in sich selbst festgeschraubt. Die anderen als wieselnde, mit Labelklamotten behängte Meute schräger Vögel. Und deren fragwürdige Art, die Bauern zu belagern und zu animieren, zeigt Wirkung. Die von Not und enttäuschten Erwartungen Ausgelaugten geben schließlich auf und entschließen sich, ihr Glück anderswo zu versuchen. Wo? Steht außer Frage in Kalifornien, dort, wo alles besser, üppiger, blühender ist.
Warum geht ihr nicht nach Westen? Nach Kalifornien?
Kalifornien! Dort gibt's Arbeit
und es wird nie kalt!
Warum geht ihr nicht nach Westen?
Nach Kalifornien?
Das übergroße Gummi- und Plastikmonster blasen sie selbst auf. Halb gigantischer Kaktus, halb üppiger Granatapfelbaum. Für eine kurze Zeit beherrscht es die Bühne, beschwört den kalifornischen Traum und demontiert ihn zugleich. Denn was als glückverheißende Vision beginnt, endet wenig später im Desaster. In Oklahoma war die grausame Natur ihr Feind. In den blühenden Landschaften des gepriesenen Kalifornien fallen die armseligen Migranten anderen nicht weniger brutalen und höchst aktuellen Feinden zum Opfer, dem Markt und den Medien. Überangebot, niedrige Preise, kein Lohn. Lieber lassen die Produzenten die Früchte am Boden verfaulen, bevor sie Hungernde damit ernähren. Noch dazu Fremde, Eindringlinge, Schmarotzer. Und wie das Interesse der Medien aussieht, zeigt eine in ihrer lockeren Gemeinheit großartige Szene. Ein nassforschtänzelnder Moderator präsentiert, exponiert die drei wie gelähmt mit dem Rücken vor ihrer schäbigen Zeltwand stehenden Gestrandeten. Hochschwanger und gottverlassen die Tochter, paralysiert, eingeschüchtert und wortkarg der nur zur Bewährung freigelassene Sohn, sprachlos die sonst resolut handelnde Mutter. Die drei Opfer schrumpfen und erstarren. Und die Gucci-Gang mutiert ins gespenstisch Boshafte, als stünden sie wie Götter über der Welt dieser wertlosen Habenichtse, dieses menschlichen Abfalls. Da hilft auch kein dubioser ehemaliger Preacherman, der in einem gewaltigen Wortschwall versucht, den gebrochenen jungen Mann zum radikalen politischen Widerstand zu überreden und dem Irrglauben an blinde Hoffnung und billigen Trost abzuschwören. Wer einmal in der Armutsfalle sitzt, verliert den Glauben an sich und bleibt Opfer. Rübings Zürcher Inszenierung macht aus Steinbecks hartem sozialkritischen Roman ein Lehrstück ohne Lehre, ohne Moral, ohne Vorbilder und ohne Helden. Dafür sorgt seine bewährte Personenregie, die keine festen Charaktere kennt. Nur die Bauern bleiben das, was sie sind. Das ist ihr Unglück. Alle anderen wechseln virtuos die Rollen, springen zwischen Figuren hin und her, gerade noch Erzähler und schon wieder Akteur, gerade noch keifende Großmutter und schon wieder Gott. In Rüpings Spiegelkabinett gibt es keine festen Identitäten, keine Moral mit Geländer, nur einen nachwirkenden Aufschrei. Beileibe nicht nur gegen Lohndumping, Menschenverachtung und Rassismus zu Zeiten der beginnenden Weltwirtschaftskrise in Amerika damals, sondern auch hier und jetzt.
Ein Stück über sehr arme Leute, gezeigt in einer sehr reichen Stadt. John Steinbecks Früchte des Zorns am Schauspiel Zürich. Cornelie Üding hat es gesehen. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollten aus seinen Kunstwerken atmen. Aber um diesem, seinem Anspruch gerecht zu werden, musste der Bildhauer Gustav Seitz sein Leben lang kämpfen, egal in welchem Deutschland. Unter Hitler wollte er keine Aufträge annehmen. Nach dem Krieg wurde er zwischen DDR und BRD aufgerieben. Man möchte im Westen, dass ich zuerst mit einem politischen Knall den Osten verlasse, dann erst erhalte ich die Professur, also möchte man aus mir einen Gauner machen. So beklagte er sich und verzichtete zunächst, um dann später aber doch in den Westen zu gehen. Gustav Seitz nahm an der Documenta teil und präsentierte sich 1968 auf der Biennale in Venedig. Dort aber wurde sein Werk als unzeitgemäß abgekanzelt und nur ein Jahr später starb Seitz 69-jährig. Jetzt, zum 50. Todestag, hat die Kunsthalle Mannheim Gustav Seitz eine neue Ausstellung gewidmet. Und sein Leben habe ich gerade deshalb so ausführlich beschrieben, weil Gustav Seitz auch ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Christiane Fienhaber hat die Schau in Mannheim gesehen. Leib und Seele heißt sie. Und bevor wir zur Kunst kommen, vielleicht noch mal ganz kurz. Weshalb ist Gustav Seitz so wenig bekannt heutzutage? Oder dieses, weniger bekannt.
Dieses Menschenbild ist eigentlich verschwunden. Wenn es heißt Leib und Seele, er ist eigentlich mehr in seiner Skulptur Leib. Man muss dazu sagen, sein Vater war Stuckateur. Da hat er das auch sein Handwerk gelernt und dann erst später an einer Akademie. Also er kann mit den Sachen umgehen und die Seele ist nicht so das, was aus seinen Skulpturen spricht. Und unzeitgemäß, ich weiß ganz genau, und das macht diese Ausstellung sehr schön, im letzten Teil, wo Zeichnungen von ihm zu sehen sind, wird dann Uecker zitiert, der sich damals beschwert hat, dass man diese Equipe lebender Greise da in der Biennale zeigt. Und man darf nicht vergessen, ich meine 68, was war hier in Deutschland los? Und der wollte natürlich seine Nagelreliefs haben, ne, auf der Biennale, und wollte nicht die Reliefs von Seitz, die sehr kräftig sind, die Körper zeigen, die nackten Körper, die vorwiegend weiblichen Körper. Das ist alles sehr fleischeslustmäßig, das passte ihm natürlich nicht. Und man darf auch nicht vergessen, Seitz war nicht alleine im deutschen Pavillon, er war zusammen mit Horst Jansen und mit Richard Oelze. Und das sind eigentlich so Surrealisten. Aber wer hat den großen Preis für Grafik gekriegt? Horst Jansen. Und Horst Jansen war ein Jahr älter als Uecker. Also das war damals so wirklich so ein Kampf. Und Uecker war ja nun nicht unbedingt politisch. Ne? So. Und diese Ausstellung zeigt jetzt eigentlich ein Menschenbild, was wir so ein bisschen vergessen haben. Mich hat das so ein bisschen auch erinnert an die Kunst des Nationalsozialismus, also als an das Menschenbild des Dritten Reiches, was ja unbelastet ist. Man sieht ja den Figuren nicht an, was die im Kopf haben. Und weniger eigentlich Arno Breker, aber so Kolbe und sowas, so stehende Frauen, die damals völlig unsexuell, ne? So. Stehen da. Oder dann steht da der Lehrer oder der Hüter. Und man weiß ja auch, dass Seitz damals für das Reichssportfeld gearbeitet hat. Und
aber sehr
dann hinterher,
widerwillig nur.
Ja, ja, was heißt widerwillig? Und dann hinterher widerwillig für die DDR. Also wie soll man das einordnen? Ne? Insofern, er war zwar nie Mitglied in der SED, was man ihm vorgeworfen hat, eine Zeitschrift, und da geht die Ausstellung auch sehr offen mit um, aber er war kein Ideologe.
68 hat man sein Werk als unzeitgemäß bezeichnet. Wie blickt man denn heute darauf?
Ich muss sagen, zeitgemäß ist er irgendwo. Er wird in einem Fall gegenübergestellt mit Henry Moore, der ihn 1960 besucht hat in Hamburg, als er dann doch seine Professur gekriegt hat, in der Nachfolge von Gerhard Marx, der sich sehr für ihn eingesetzt hat. Und dann ist der Krieger von Moore, der eigentlich so eine kraftvolle, und ihm gegenüber ist der geschlagene Catcher von Seitz. Und das ist eine großartige Arbeit, die ist überlebensgroß. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist ein Koloss. Ein Koloss, einfach, das ist wirklich reiner Leib, der da steht. Er hat zwar nur ein Bein, aber der ist wirklich, und der Kopf so ein bisschen klein. Es gibt diesen geschlagenen Catcher auch noch ohne Kopf. Den sehen wir auch in der Ausstellung als kleine Vorform oder Nachform. Aber da merkt man, am Anfang ist er so französische Schule, Mayol, Rodin, ne? So das Klassische und das Glatte. Und jetzt wird er doch ganz nah bei Moore, wo es um die Oberfläche geht, aber auch nicht um die Seele, sondern um die Kraft des Menschen.
Aber mehr Körper als Seele dann diese Ausstellung, ganz kurz zum Schluss.
Ja, das muss ich schon sagen. Aber die Körper, das macht dann Spaß, wo es dann zu den Idolen kommt. Und da wird da richtig, da ist es nicht unbedingt jugendfrei. Dann weiß man auch nicht, ist das Gender, ist das Mann oder Frau, sind das Brüste oder ist das ein Phallus. Da ist auch sehr viel in Privatbesitz. Da kann man sich vorstellen, dass sich das Leute auch zu Hause ganz gerne hinstellen.
Sehr leiblich, also diese Ausstellung mit Skulpturen von Gustav Seitz. Leib und Seele heißt sie. In der Mannheimer Kunsthalle kann man sie sehen. Christiane Vielhaber war das. Vielen Dank. Damit er nicht als Künstler eifersüchtig würde, verbarg sie ihre Kunst. Zumindest am Anfang. Sie, das war Marianne von Werefkin und er, Alexei Jawlinski. Ihr Beziehungsstatus kompliziert, aber dauerhaft. Fast 30 Jahre lang bildeten sie ein Künstlerpaar, das es erst von Russland nach Deutschland und dann in die Schweiz zog. Und die deutsche Kunstgeschichte wäre ohne Werefkin und Jawlinski eine andere. Sie als Vordenkerin, er als malerischer Impulsgeber des Blauen Reiters. Noch nie aber sind Werefkin und Jawlinski in einer gemeinsamen Ausstellung gezeigt worden. Und das holt das Münchner Lehnbauhaus nun nach und zeigt unter dem Titel Lebensmenschen nicht nur ein besonderes Liebespaar, sondern auch zwei Lebenswerke, die sich signifikant voneinander unterscheiden. Christian Gampert hat sich das angesehen.
Gabriele Münter hat sie in einem dieser heißen Sommer gemalt, 1909 auf einer Wiese bei Murnau. Alexei von Jawlinski und Marianne von Werefkin lagern da mehr neben als beieinander vor blauem Himmel, als grob konturierte Figuren mit Sommerhüten, aber ohne Gesicht. Ob die beiden füreinander tatsächlich Lebensmenschen im Thomas Bernhardschen Sinne waren, wie der Ausstellungstitel es suggeriert, das ist nach Abschreiten des Parcours unklarer denn je. Ineinander verkeilt waren sie, ohne sich voneinander lösen zu können. Die späte Trennung 1921 im Schweizer Exil machte es auch nicht mehr besser. Künstlerisch aber waren die beiden jeweils völlig eigenständig. Sie, die Tochter aus reichem Hause, er, der Offizier, der sich in die Kunst rettete. In Petersburg malten sie noch brav realistisch, aber das war ihnen nicht genug. Mit dem Umzug nach München 1896 suchten sie Anschluss an die beginnende Moderne und an libertäre Lebensformen, sagt Kuratorin Annegret Hoberg.
Und dann hat sie tatsächlich von 1896 bis 1906, also für 10 Jahre lang, in München ihre eigene Malerei aufgegeben, um Jawlinskis Talent zu fördern. Und Jawlinski hat an der damaligen Avantgarde versucht, sich zu schulen, wie viele beginnende Avantgarde-Künstler es gemacht haben, hat Van Gogh, Cézanne, Gauguin und so weiter rezipiert in diesen Jahren.
Diese Einflüsse sieht man auch in der Münchner Ausstellung. Jawlinski lädt sich vor allem an den Farben der wilden Männer Gauguin und Van Gogh auf, während Werefkin, als sie wieder zu malen beginnt, sich eher an melancholischen Malern wie Munk und Hodler orientiert. Mit diesem Rüstzeug werden sie dann ab 1908 die Sommer in Murnau verbringen, gemeinsam mit Kandinsky und Gabriele Münter. Hier kommt es zu dieser Explosion von Farbe, mit der vor allem Jawlinski die Voralpenlandschaft in pure Intensität verwandelt. Werefkin ist da vorsichtiger. Sie malt schon damals symbolhaft aufgeladene nächtliche Berge und Kirchen vor Gletschern, aber auch Trümmerlandschaften, die den Ersten Weltkrieg vorwegnehmen. Traurige Ballszenen, Zirkusmanegen, Landstraßen, Fabriken, Arbeiter. Ihr Stil ist eine melancholische Sachlichkeit. Jawlensky dagegen will die Dinge zu etwas Geistigem komprimieren. Seine klobigen, wuchtigen Porträtschädel scheinen schon das ganze Innenleben der Figuren preiszugeben. Die Landschaften bersten vor farblichem Überfluss und Überschuss, ebenso wie die grandios expressiven Frauenleiber. Und Jawlenskys Porträt des androgynen Tänzers Alexander Sacharow von 1909, ganz in Rot gekleidet, ist ein Fanal, ein Signe einer ganz neuen, einer extravaganten Erotik. Zwei Jahre später formiert sich der Blaue Reiter als Künstlergruppe und Marianne von Werefkin versammelt die Münchner Bohème.
Sie war eben auch eine fast stadtbekannte Schwabinger Gestalt und in diesem sogenannten Rosa Salon in der Giselerstraße in Schwabing, wo eben Jawlensky und Werefkin gewohnt haben, haben sich eben dieses progressive Künstlertrüpplein immer wieder versammelt.
Das Lehnbachhaus führt auch in der Ausstellungsarchitektur vor, dass die Lebensgeschichten von Jawlensky und Werefkin tragisch verschränkt waren, während sie künstlerisch sehr eigenständig ihren Weg gingen. Als Jawlensky das gemeinsame Dienstmädchen schwängerte, begann eine unheilvolle Ménage à trois, die auch das Exil in der Schweiz überdauerte. Während Jawlensky nach dem Ersten Weltkrieg immer stilisierter und teilweise abstrakter malte, zeigte die nun völlig mittellose Werefkin ihren Seelenzustand in nachtblauen Einsamkeitslandschaften, die von fern an Ernst Ludwig Kirchners Davos erinnern oder an Munk. Nach der Trennung 1921 lebt Jawlensky mit Frau und Kind in Wiesbaden, schwer rheumatisch erkrankt. Er malt nur noch Gesichter. Der Höhepunkt der Ausstellung ist eine Phalanx seiner Porträts, die immer ikonenhafter und reduzierter werden. Das letzte Bild ist ein Selbstporträt im Rasierspiegel. Nur wenige Striche, fast eine Totenmaske.
Lebensmenschen heißt aber die neue Ausstellung im Lehnbachhaus in München und zeigt Werefkin und Jawlensky zum ersten Mal gemeinsam. So durchdacht und strukturiert die Kunst des Bauhauses auch auftrat, um die klaren Kanten ranken sich allerlei Mythen. Etwa die Entstehung 1919, Ausdruck eines demokratischen Neustarts sei es gewesen, Geburt der Moderne und eine einmalige Erscheinung. Das stimmt so nicht, meint die Literaturwissenschaftlerin Gertrude Zepel-Kaufmann. Sie ist Leiterin des Instituts Moderne im Rheinland und im Beirat des NRW-Projektes 100 Jahre Bauhaus im Westen. In einem Artikel für die FAZ hat Gertrude Zepel-Kaufmann geschrieben, das Bauhaus sei bloß Teil einer landesweiten Bewegung gewesen und vielleicht gar nicht der spannendste. Das ist starker Tobak im Jubiläumsjahr. Welche Bewegungen gab es denn, die dem Bauhaus ebenbürtig waren? Das habe ich sie gefragt.
Ich nenne nur mal Stuttgart. Steiner gründet die Waldorfschule. In Worpswede Heinrich Vogeler gründet die Arbeitsschule. In Darmstadt Graf Kaiserling die Schule der Weisheit. In Düsseldorf werden Akademie und Kunstgewerbeschule zusammengelegt. Behrens kommt wieder zurück und übernimmt die Architekturklasse. In Hagen, das, was wir als Folkwang-Bewegung kennen, in München entwirft Landauer ein komplettes Bildungskonzept, in dem die Architektur als Leitdisziplin aufgenommen wird. In Frankfurt, im liberalen Frankfurt, rund um die Frankfurter Zeitung und Walter Benjamin, um Krakauer, um Franz Rosenzweig und Martin Buber, wird ein jüdisches Lehrhaus begründet, das faktisch sich einmischen möchte in die Bildungsarbeit in Deutschland. In Köln gibt es ein Institut für religiöse Kunst. Der Bauauftrag Kirche wird hier im Rheinland mit Werkstätten, also dem Grundprinzip auch des Bauhauses, komplett und sehr, sehr erfolgreich durchgeführt in den 20er Jahren.
Jetzt muss ich Sie aber fragen, warum wurde denn dann das Bauhaus ausgerechnet so viel Erfolg und einflussreicher als die anderen?
Wir müssen es von heute sehen, aber das wollen, wenn ich auf die Zeit selber schaue, dann würde ich etwas kritischer rangehen und sagen, Gropius war ein perfekter Organisator. Gropius hat sich sehr zurückgenommen in Weimar. Ich würde mal kritisch sagen, wenn wir schauen, was die gesamten Schulbewegungen in der Zeit ausmachen, dann ist es einmal der Reformgedanke der Vorkriegszeit, der sich faktisch hier in die Nachkriegszeit weiterentwickeln kann. Also wir haben etwas, wenn wir das Positive erfragen, wir haben mehr davon, wenn wir sehen, was nicht passiert ist. So interessant diese ganzen Schulbewegungen sind, so sehr sie das Utopische bestätigen, sind sie ganz klar eine Parallelbewegung. Sie sind nicht integriert Wenige gibt es davon noch, wie die Waldorfschule, die heute durchaus attraktiv sind. Was an allen Schulsystemen oder an allen Versuchen, die Zukunft zu bestimmen, Deutschland zu verändern, Menschheit zu verändern, es geht oft sehr weit in der Vorstellung von einem Ziel, kann man sagen, es wird an keiner Schule danach gefragt, wie sieht ein Demokrat aus und wie sieht ein Republikaner aus und wie kann die Bildung dazu beitragen, um dieses veränderte politische System mit einer Jugend aufzufüllen.
Aber wie haben denn dann diese ganzen Bewegungen die Moderne angeschoben?
Formalästhetisch auf jeden Fall. Also wenn das Bauhaus heute weltweit bekannt ist, dann ist es dieses Formalästhetische. Also sie hat etwas geschaffen, was im 19. Jahrhundert, was uns heute gefällt, aber damals doch dringend überholungsbedürftig war. Das war sicherlich ein Erfolg. Aber selbst Mies van der Rohe würde sich niemals mit dem Bauhaus identifiziert haben. Es war eine ganz interessante, sehr wirkungsvolle Bewegung. Was sie in unserer Rezeption heute nicht da ist, dass es sich um eine ganzheitliche Bewegung. Es sollte eine Schule für eine veränderte Gesellschaft sein. Was wir machen in diesem ganzen Bauhaus-Hype, ist, die Architektur rauszunehmen, das Design rauszunehmen und es für separat und autonom zu halten. Und genau das ist nicht der Gedanke des Bauhauses gewesen.
Jetzt muss ich aber zum Schluss doch nochmal zum Mythos Bauhaus kommen. Wer hat diese Mythen in die Welt gesetzt? War das das Bauhaus selbst oder hat sich das in der Nachwelt dann so entwickelt?
Unsere Erinnerungskultur. Unsere Erinnerungskultur hat dem freien Lauf gelassen. Ich habe selber sehr intensiv, also gerade auch hier im das Bauhaus im Westen, das ist ja auch ein durchaus politisches Votum, denn die eigentlichen Urgründe oder die wesentlichen Voraussetzungen waren mit einer sehr, sehr emanzipierten Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg, die hier im Westen Europas, also sprich vor allen Dingen auch im Rheinland, wir haben den Westdeutschen Impuls 1984, ein Ausstellungsprojekt, das die Städte alle beleuchtet hat, von Krefeld-Hagen, Köln, Düsseldorf, Wuppertal. Es gab hier eine sehr, sehr fortschrittliche Bewegung, die genau das machte, was das Bauhaus weiter betrieben hat. Wir merken, wie sehr wir in der öffentlichen Wahrnehmung da bis in die Presse hinein doch auch immer die Kritik an diesem Bauhaus im Westen erscheint. Ich bin im Beirat und weiß, was an sehr, sehr guten Veranstaltungen da gelaufen ist, an Ausstellungen, an hochkarätigen, an Programmen, das auch eben diese Demokratie, 100 Jahre Demokratie, das Gesellschaftliche mit einbeziehen will und auch die Erinnerung rückführen in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und das ist wahnsinnig schwer zu vermitteln.
Und woran liegt das?
Ich denke, dass es daran liegt, was ich eben andeutete, es hat was mit uns selber zu tun, mit unserem Selbstbild, was wir als Deutsche sind. Und das Bauhaus hat internationalen Erfolg. Es ist eine Marke. Ich möchte die keinesfalls leugnen. Ich finde sie hervorragend, interessant, aber sie darf nicht innerhalb eines Gesamtkomplexes unseres Selbstbildes so viel Raum einnehmen.
Sagt Gertrude Zepel-Kaufmann, Professorin an der Universität Düsseldorf. Und diese kritische Bestandsaufnahme zum Bauhaus-Jubiläum finden Sie auch online unter deutschlandfunk.de. Kenia ist ein multisprachiges Land und seitdem Kenias Autoren den Kenianern aufs Maul schauen, werden sie gelesen. Seitdem sie nicht nur mehr reines Englisch schreiben, sondern es durch Wörter und Ausdrücke der vielen Sprachen und zahllosen Dialekte bereichern. Aber nicht nur der neue Nairobi-Stil ist eine Chance für die kenianische Literatur, sondern auch das Internet. Anders als in Europa, wo das Internet als Gott sei bei uns des Buchhandels gesehen wird. Bettina Rühl berichtet.
Protas Lee Jody packt einige brandneue Bücher sorgfältig in eine Papiertüte und reicht sie einer Kundin, die ihre Hand schon erwartungsvoll ausgestreckt hat. Lee Jody arbeitet für den Prestige Bookshop in der kenianischen Hauptstadt Nairobi.
I can't complain. For today, it has been a good day.
Ich kann nicht klagen. Heute war ein guter Tag, sagt er zufrieden. Und ein besonderer Tag. Der Verkauf fand Ende September am Rande eines Literaturfestivals in Nairobi statt, des Makondo Literary Festivals. 2 Tage lang drängten sich Kundinnen und Kunden rund um den Bücherstand.
Some of the authors of the books that we have brought today.
Wir verkaufen auch Werke der Autoren, die hier auf dem Festival sind. Diese Bücher haben unsere Kunden natürlich vor allem gekauft und sie dann gleich signieren lassen.
Autographing the books for them.
Aber auch an ganz normalen Tagen läuft das Geschäft für den kenianischen Buchladen gut, obwohl die Rahmenbedingungen nicht einfach seien, wie Lee Jody erzählt. Denn Bücher sind in Kenia teuer. Ein dickerer, gebundener Band kostet rund 30 Euro. Auch in Deutschland ist längst nicht jeder bereit, so viel Geld für seinen Lesestoff auszugeben.
We have to add VAT on books.
Wir müssen die Mehrwertsteuer draufschlagen. 16% sind das in Kenia. Das macht Bücher für die Kunden natürlich teurer. Aber in der letzten Zeit kaufen trotzdem immer mehr Menschen Bücher. Ähnlich wie deutsche Buchhändler hatte auch Lee Jody eine Zeit lang die Sorge, dass E-Books die analogen Werke ablösen würden. Inzwischen bleibt er bei dem Thema gelassen. Erstens gibt es fast nur Werke westlicher Autoren als E-Books, während sich afrikanische Leserinnen und Leser zurzeit sehr stark für Literatur von ihrem Kontinent begeistern. Und auch in Afrika gibt es viele, die beim Lesen ein Buch in der Hand halten wollen. Aber natürlich spielt das Internet für die Literatur in Kenia und auf dem Rest des Kontinents eine Rolle.
Ich denke, es ist ein wunderbarer Marketing-Agent.
Ich halte das für ein wunderbares Marketinginstrument. Und dank Bücherblogs wie beispielsweise dem des Kenianers James Murua kriegt man immer die wichtigsten literarischen Entwicklungen mit. Wobei Murua nicht nur über kenianische, sondern über afrikanische Literatur bloggt. Das gibt es also dank des Internets auch. Und ich finde das sehr aufregend.
That's also happening, so that's exciting.
Die Schriftstellerin Zukiswa Wenner wurde in Sambia geboren. Ihre Mutter ist Zimbabwerin, ihr Vater Südafrikaner. Sie lebt seit einigen Jahren in Kenia. Das Internet findet sie nicht nur für das Marketing, sondern auch als Publikationsmöglichkeit interessant. Auf ihrem Portal paiwapo.africa veröffentlicht sie Literatur auch in weniger zugänglichen Sprachen als Englisch, wie Kiswahili und Portugiesisch. Auf diese Weise bekommt Literatur eine Chance, die auf dem analogen Markt wegen der höheren Kosten vermutlich niemals veröffentlicht würde. Ähnlich sieht Wenner die Rolle von literarischen Apps.
I know there is an app.
Ich weiß von einer App, die gerade erst entwickelt wurde, und zwar von einem chinesischen Unternehmen namens Transread. Sie heißt FiCool. Fiction is cool. Man kann zwei Kapitel eines Werkes kostenlos runterladen und wenn man mehr lesen möchte, muss man bezahlen durch einen mobilen Zahlungsdienst. Das ist vielleicht ein guter Weg in die Zukunft.
Perhaps is the way to go.
Das Internet als Chance für die kenianische Literatur. Eine Reportage war das von Bettina Röhl. Und jetzt noch die Kulturmeldungen des Tages von und mit Michael Köhler.
Siegfried Mauser, der wegen sexueller Nötigung verurteilte Ex-Präsident der Musikhochschule München, ist seinem Rauswurf aus der Bayerischen Akademie der Schönen Künste zuvorgekommen. Er habe seinen sofortigen Austritt erklärt, teilte Akademiepräsident Winfried Nerdinger gestern Abend mit. Der Bundesgerichtshof hatte Anfang Oktober das Urteil des Landgerichts München bestätigt, dass Mauser im Mai 2018 wegen sexueller Nötigung in 3 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt hatte. Nicht nur den Wiener Kunstminister stieß Eike Schmidt vor den Kopf. Der Direktor der Uffizien in Florenz führt für die kurzfristige Absage seines Wechsels ans Kunsthistorische Museum in Wien nun verschiedene Gründe ins Feld. Das wäre, Zitat, eine Art Eisbrecheraufgabe gewesen, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wien, so weiter, ist in sehr guten, vor allem auch sehr festen Händen, nicht nur mit einer Generaldirektorin, die das Haus seit 11 Jahren führt, sondern auch mit einem gleichberechtigten kaufmännischen Direktor, was der administrativen Konstruktion weitere Stabilität verleiht, betonte Schmidt. Es war sicherlich erhofft, dass ich ein wenig Unruhe hineinbringen könnte, so Schmidt weiter. Schmidt sollte eigentlich die Leitung des Museums am kommenden Freitag übernehmen, hatte aber vor einem Monat einen Rückzieher gemacht, stattdessen seinen Vertrag in Florenz verlängert. Wenn ich die Uffizien im hohen Wellengang einfach allein gelassen hätte, dann wäre das nicht verantwortlich gewesen. So begründete der Kunsthistoriker seine Entscheidung weiter in dem Frankfurter Sonntagsblatt. Keine 3 Wochen sind nach dem Terroranschlag auf die Synagoge in Halle vergangen, da beginnen morgen die jüdischen Kulturtage. Wir denken, dass das gemeinsame Feiern der Vielfältigkeit nur 2 Wochen danach die beste Antwort auf Engstirnigkeit und Hass auf den eigenen Nachbarn ist, sagte Anton Hieke vom Freundeskreis Leopold-Zunz-Zentrum, der als Koordinator der Veranstaltung fungiert. Deshalb seien auch keine Abstriche am rund 40 Veranstaltungen umfassenden Programm gemacht worden. Musik und Tanz gehören ebenso dazu, zum Angebot wie Führungen durch das jüdische Halle. In Kultur heute hören Sie morgen einen Auftaktbericht dazu. Und rasch noch, die Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters, Shermin Langhoff, fordert eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat. insbesondere im politischen Raum, hat er meiner Ansicht nach nichts zu suchen, teilte Langhoff der Deutschen Presseagentur mit. Das Theater will sich auf seinem Herbstsalon bis Mitte November mit dem Begriff künstlerisch auseinandersetzen.
Und das war Kultur heute. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann die Information am Abend. Ein Thema dann unter anderem das Ergebnis der ersten Wahlrunde für den SPD-Parteivorstand. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.